SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 3 Monate ist es her, dass das Ahrtal die schlimmste Hochwasserkatastrophe seiner Geschichte erlebt hat. 133 Menschen hat sie das Leben gekostet. Das Wasser hat Häuser zerstört, Brücken mitgerissen und alles mit Schlamm überzogen. Betroffen war und ist auch mein heutiger Gast. Stefan Maria Glückner ist Musiker, Grafiker und freischaffender Künstler. Menino heißt sein bekanntes Musikprojekt, mit dem er seit fast 30 Jahren Straßenkindern in Brasilien hilft. Und nun hat er selbst Unterstützung gebraucht. Was die Flut für ihn, für seine Kunst und Kreativität, für die Menschen und andere Künstler im Ahrtal bedeutet, darüber wollen wir heute reden. Schönen guten Abend, Stefan Maria Glückner.
Schönen guten Abend. Hallo Frau Oppenberg, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von SWR 2.
Ihr Atelier ist verschont geblieben, weil es erhöht liegt, aber Ihr Wohnhaus stand bis zur Decke des Erdgeschosses unter Wasser. Wie sieht es aktuell aus? Also wie leben und arbeiten Sie jetzt 3 Monate nach der Flutkatastrophe?
Wir hatten das Glück im Unglück, dass das Haus, in dem wir gewohnt haben, gemietet war und konnten es nach 14 Tagen, nachdem wir den Schlamm rausgeräumt haben und alles, was noch irgendwie übrig war, sauber gemacht haben, dann uns zurückziehen in die Eifel in eine kleine Wohnung. Da werden wir jetzt zunächst mal bleiben und alles andere auf uns zukommen lassen. Aber wir haben genug Arbeit bei Freunden und Familie, wo wir noch bis heute unterstützen.
Inwiefern? Also wie sieht Ihr täglich Brot aus im Moment?
Da ich ja selbstständig bin, muss ich gucken, dass ich die Arbeit geregelt kriege. Das hat 4 Wochen lang natürlich überhaupt nicht geklappt und ist mir dann irgendwann auf die Füße gefallen. Aber meine Frau und ich, wir sind bis heute im Grunde genommen dabei, Dinge zu organisieren, zu koordinieren, Freunde und Bekannte und Familie zu unterstützen durch Spenden einerseits und Organisation von beispielsweise Geräten, Trocknungsgeräten, Baumaterial, Helferinnen und Helfer und so weiter.
Stefan Maria Glöckner ist mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. 1961 in Neuss geboren, im Ahrtal aufgewachsen, in Trier Grafikdesign studiert. Er ist freischaffender Künstler und Musiker mit verschiedenen Bands und Musikprojekten. Trotz der vielen Aufgaben, der vielen Reisen und Auftritte Deutschland und weltweit ist das Ahrtal aber Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Und in dieses Leben ist im Juli die Flut hereingebrochen. Herr Glückner, woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Nacht zum 15. Juli denken?
Einerseits habe ich das so ein bisschen fast wie betäubt erlebt, denn diese Massen von Wasser, das hat man sich natürlich im Traum nicht vorgestellt. Ich hatte einige Hochwasser erlebt in den letzten Jahren, die auch, sagen wir mal, sehr knapp am Haus waren. Das stand 100 Meter neben der A. Aber wenn man nachts aus dem Fenster geguckt hat und hat direkt vom Obergeschoss unter seinen Füßen einen riesen Fluss gesehen, wo die Autos vorbeischwammen, das war einfach wie aus einem schlechten Film.
Und Sie waren alleine?
Ich war alleine. Meine Frau ist ironischerweise an dem Abend in der Eifel mit ihrem Auto mit Motorschaden liegen geblieben und hat mich angerufen, dass sie bei ihren Eltern bleibt und ich dann doch zusehen sollte, dass ich den Keller ausräume, denn es sah alles nicht gut aus, was sie so im Radio mitbekommt.
Und Ihre Eltern leben auch in Ahrweiler. Welche Sorgen haben Sie sich in dem Moment um Sie gemacht?
Um meine Eltern, um meinen älteren Sohn, um meine Schwester. Also ich habe an einige Leute denken müssen. Alle, die im Prinzip auch im Erdgeschoss waren, als das Wasser schon reinkam. Es war natürlich dann zu spät, irgendwo noch rauszukommen und woanders zu helfen oder geschweige denn zu telefonieren. Das ging ja alles nicht mehr. Da waren natürlich in der Nacht schon einige Sorgen am Start. Allerdings hatte mein Schwager meine Eltern evakuiert. Und denen ist im Haus, also in dem Erdgeschoss, nichts passiert, aber trotzdem ist natürlich im Keller Wasser gewesen und ohne Strom und Wasser ist das für alte Leute sowieso nicht lustig.
Also Sie haben sich alleine ins Obergeschoss zurückgezogen und haben da eigentlich nichts machen können, außer der Dinge harren, die da kommen.
Genau, was einem in dem Moment bewusst wird, wenn man da sitzt und das Wasser kommt die Treppe hoch und man weiß ja überhaupt nicht, wann das endet, ist, dass ich gedacht habe, okay, ein paar Sachen habe ich jetzt mit hochgeholt. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass das Wasser so hoch steigt, auch im Erdgeschoss. Und dann sitzt man da und hat noch nicht mal ein Wasser oder irgendwas zu essen mit hochgenommen und hat ja in dem Moment überhaupt keine Ahnung, wie lange das Ganze dauert. Und trotzdem habe ich sehr, sehr ein klares und so ein sehr ruhiges Bewusstsein gehabt in dem Moment.
Hatten Sie denn Angst auch um sich selbst?
So blöd das jetzt klingt, aber dazu hatte ich keine Zeit. Mir sind so die Gedanken durchs Gehirn geschossen. Was kann ich tun, wenn das Wasser weiter steigt? Wie lange kann ich das aushalten? Was kann ich überhaupt noch tun? Oder wen kann ich erreichen? Also im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass es vielleicht ein Glücksfall war, keine Angst zu spüren. Weil ich weiß von vielen Leuten, dass es bei denen anders war. Aber es ist ja auch eine Erfahrung zu erleben, wie das Bewusstsein in dem Moment funktioniert, wenn so eine Krisensituation ist.
Wie haben Sie denn in dem Moment, als Ihre Frau gesagt hat, räum den Keller leer, entschieden, was Sie retten?
Das ist bei mir relativ einfach. Zunächst mal habe ich natürlich die Gitarren und die Musik gerettet, also alles, was irgendwie mit meinen beruflichen Dingen zu tun hat. Und dann habe ich die Schuhe meiner Frau genommen und habe sie nach oben geworfen, weil ich gedacht habe, wie egomanisch kommt das denn rüber, wenn ich ihr erzähle, ich habe meine gesamte Musik gerettet und sonst nichts. Viel Zeit hatte ich sowieso nicht. Aber im Keller waren natürlich meine gesamte Jugend, meine Erinnerungen, das Studium, Menino-Devotionalien, Platten, CDs, alles Mögliche. Das ist natürlich alles nicht mehr rettbar gewesen.
Und dann natürlich auch nachdem das Wasser weg war, auch zerstört. Also das war nicht irgendwie wieder zu holen.
Also man hätte mit Sicherheit noch das eine oder andere retten können. Das Problem ist ja, man hat die Zeit dafür nicht. Alles rausgeschleppt. Am nächsten Tag war die Sonne da, dann sind die Sachen angetrocknet und dann ist es sowieso zu spät. Und man hat auch anderes zu tun, als jetzt die alten Zeichnungen auseinander zu fummeln. In der Nachbarschaft waren Dinge, die einfach wichtiger waren.
Wann ist Ihnen das ganze Ausmaß der Katastrophe bewusst geworden, also richtig bewusst?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das hat ein paar Tage gedauert. Am nächsten Tag, als ich das Haus verlassen habe, mittags, konnte ich es wieder verlassen durch hüfthohes Wasser. Da ist mir natürlich schon klar gewesen, was man die Autos gesehen hat, die gestapelt am Straßenrand lagen oder auch hochkant an den Wänden standen und dann dieses Ausmaß an Zerstörung. Aber so richtig das Bewusstsein, das kam erst einige Tage später.
Es hat ja auch viele Menschen das Leben gekostet, dieses Hochwasser. Sind in Ihrem Umfeld Menschen gestorben?
Allerdings. Es sind mindestens 8 Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die auf dramatische Weise ums Leben gekommen sind, was extrem traurig ist, vor allen Dingen finde ich zum Teil vermeidbar. Denn es waren auch junge Leute, die einfach überhaupt keine Ahnung hatten, was auf sie zukommt und die schlicht nicht mehr aus ihrer Wohnung oder aus der Garage oder wo immer sie waren, herausgekommen sind.
Nun gab es ja auch direkt nach der Flugkatastrophe viel Diskussion eben gerade darum, hätte man das vermeiden können, hätte man die Opfer vermeiden können. Also ist nicht früh genug gewarnt worden oder zum Teil überhaupt nicht gewarnt worden. Machen Sie jemandem Vorwürfe?
Das kann ich gar nicht, weil ich war nicht in der Position. Ich weiß ja nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte auch niemals einen Hass auf jemanden. Aber ich denke schon, dass wenn Stunden, wirklich Stunden vorher an der Oberaar die absolute Katastrophe war, dann muss es doch eine Möglichkeit geben, irgendwie die Bevölkerung im unteren Bereich des Tales zu warnen. Zumal einige Leute dann wirklich noch am Leben wären, denke ich. Und die Bürgermeisterin von Altena, die hat ja versucht, auch wohl noch das untere Tal zu warnen und ist damit nicht weitergekommen.
Warum eigentlich nicht?
Ja, das frage ich mich auch. Entweder nicht ernst genommen worden. Ich meine, man muss ganz klar sehen, die Flut hätte man nicht verhindern können. Und wahrscheinlich wäre auch eine Warnung bei vielen Leuten an einem Ohr rein, am anderen rausgegangen, im Sinne von, ist doch immer Joti Jange und wir kriegen das schon. Und wir alle haben natürlich nicht geahnt, was da kommen würde. Und trotzdem denke ich, wenn ein paar Leute 3 Stunden vorher, sagen wir mal, versucht hätten, ihre Autos aus der Garage zu fahren, wären sie jetzt noch am Leben.
Mein Gast heute Abend war immer jemand, der sich für andere eingesetzt hat. Stefan Maria Glöckner hat zum Beispiel 1993 das Musikprojekt Menino gegründet, mit dem er Straßenkindern in Brasilien hilft. Dafür hat er das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. In der Flutnacht im Ahrtal hat er fast alles verloren. Herr Glöckner, wer hat Ihnen geholfen und wie?
Unfassbar viele Leute. Also das witzigerweise, die ersten, die ich getroffen habe, als ich mittags das Haus verlassen habe und die mich gefragt haben, ob es mir gut geht, waren Leute mit Migrationshintergrund. So viel zum Thema, weil manche gesagt haben, wo sind sie denn jetzt, die Flüchtlinge? Und ich habe auch Anrufe aus Brasilien bekommen von unseren ehemaligen Straßenkindern, die ich seit Jahrzehnten kenne. Die haben sofort gefragt, was ist da los, wie geht es dir? Aber es kamen natürlich sofort aus allen Löchern Menschen, die überall geholfen haben. Also eine Wahnsinnssolidarität.
Was war für Sie denn unmittelbar an Hilfe notwendig? Also materielles oder einfach auch mal nur ein offenes Ohr?
Ja, beides im Prinzip. Natürlich musste man das verarbeiten, indem man einfach mit Leuten darüber geredet hat. Aber die meisten um einen herum waren ja sowieso betroffen und die haben einfach das Herz auf der Zunge gehabt. Und dann war natürlich diese Massen von Schlamm, dieses Chaos im Haus, alle Möbel lagen übereinander, alles Inventar aus den Schränken übereinander, Scherben, und es kann man gar nicht beschreiben. Und das musste ja irgendwie raus, und es hieß ja auch, der Schlamm trocknet schnell, und da muss man sich beeilen.
Ist er das, schnell getrocknet?
Ja, am nächsten Tag war es direkt warm und sonnig, und das hat ja ein paar Tage angehalten. Und das war jetzt kein Nachteil im Grunde genommen für die Arbeiten, aber dieser Schlamm, der ist schon sehr speziell, der ist unglaublich fein und sehr, sehr kontaminiert und stinkt natürlich und ja, und trocknet schnell.
Haben Sie eigentlich in den ersten Tagen überhaupt das Notwendigste gehabt, also sowas wie Essen, Trinken, die Möglichkeit, sich zu waschen?
Ich persönlich ja, weil wir in die Eifel ausweichen konnten in eine Wohnung, wo im Prinzip alles da war. Aber es gab natürlich auch unglaublich schnell Hilfe, Menschen, die gekocht haben für andere. Ganz witzig, als ich mittags aus dem Haus ging und bin durch das restliche Wasser gewartet ins Trockene, da habe ich dann, sobald ich im Trockenen war, Menschen getroffen, die gesagt haben, haben Sie was zu trinken, haben Sie was zu essen, kommen Sie bitte hoch, wir haben ein paar Frikadellen gemacht und Sie können Wasser und Kaffee haben und so weiter. Und das war eigentlich überall so etwas. Und dann ging es auch schon los mit den Ständen, wo Menschen gekocht haben für andere und die kamen von Gott weiß woher und haben alles mitgebracht. Also kann man kaum beschreiben.
Ich muss ja ehrlich gestehen, mich hat diese Solidarität wirklich überwältigt und auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass in unserer Gesellschaft so viel Hilfsbereitschaft vorhanden wäre. Wie haben Sie die wahrgenommen? Hat Sie die überrascht?
Natürlich, genauso. Also gerade wenn man jetzt sich in den letzten Jahren bei uns hier im Westen umgeguckt hat und hat gesehen, wie die Leute so reagieren, dieses permanente Vergleichen, dieser Neid, dieses ich muss noch mehr haben und so weiter. Ich hätte es nicht erwartet, dass Menschen alles stehen und liegen lassen, über Tage, über Wochen zum Teil, und geben, geben, geben. Muss ich sagen, Respekt.
Wie war denn diese freiwillige Hilfe organisiert in Ahrweiler?
Am Anfang gar nicht. Dann wurde das im Prinzip durch die Behörden erstmal versucht zu organisieren. Das war allerdings schwierig, weil es dann auch Staus gab und so weiter. Und es gab aber Privatleute, die haben sich zur Verfügung gestellt, das zu organisieren. Unter anderem ein Freund von mir, der Marc Ulrich, der mit seinem Helfer-Shuttle ganz schnell eine wunderbare Idee hatte, die Autos aus der Stadt zu holen, irgendwo zu bündeln, die Kräfte, und dort von dort aus dann die Shuttles in die Stadt zu schicken. Das hat ja auch wunderbar funktioniert.
Was ist denn in diesen 3 Monaten, die Flut jetzt her ist, geschafft worden? Also gibt's Strom überall, gibt's Wasser überall? Sind die Gebäude mittlerweile trocken?
Zum großen Teil wahrscheinlich schon. Also die Privathäuser und die Unternehmen, da gibt es noch ganz, ganz große Probleme, und die sind jetzt vielleicht gerade dabei, noch immer alles zu entkernen. Also die sind noch nicht am Aufbau. Inzwischen gibt's einen Satz neue Brücken. Und wenn uns das einer vor 3 Monaten erzählt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, wovon träumst du nachts? Das geht alles sehr schnell. Und der Gasanschluss beispielsweise, der bis ins nächste Jahr geschoben werden sollte, der ist jetzt auch schon zum großen Teil wieder am Start.
Aber zum großen Teil heißt nicht alle werden nicht alle. Eine Heizung das, haben in den nächsten Monaten.
Und das wird nicht funktionieren, gerade an der Oberaa, wo die am betroffensten sind, wo Häuser weggerissen wurden. Da gibt's noch sehr, sehr große Probleme. Und im Moment ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge, Heizradiatoren zu besorgen und solche Geräte, um den Leuten einigermaßen die Bude warm zu kriegen. Zumindest das Obergeschoss, wenn sie eins haben.
Sie sind freischaffender Künstler und Musiker. Wann konnten Sie eigentlich wieder kreativ sein?
Im Prinzip habe ich gar keine Pause gemacht. Ich habe ja schon immer festgestellt, dass Krisenzeiten im Leben eigentlich ja Quellen besonderer Kreativität sind. Das ist für Künstler, muss man sagen, leider immer so, je schlechter es denen geht, desto kreativer werden sie. ich habe ja auch so meine eigene Kanäle, wo ich dann eine bestimmte Art von Motiven mache, und damit habe ich im Prinzip eine Woche Pause gemacht und dann direkt weiter.
Ja, deshalb gibt es wahrscheinlich auch so viele Liebeslieder beziehungsweise Lieder über zerbrochene Herzen. Aber wie haben Sie jetzt diese Flutkatastrophe künstlerisch verarbeitet?
Ja, ich bin noch dabei im Prinzip. Also eigentlich habe ich über so Worte nachgedacht wie Überfluss beispielsweise. Ne? Ich habe diesen Berg von Müll gesehen. Dieser riesige Berg von Sperrmüll, der so unfassbar groß war an den Straßen nach wenigen Tagen, und dachte mir, ja, dieser Müll war auch vorher da. Der war nur auf Speichern, in Kellern und in den Häusern drin, und wahrscheinlich brauchen wir davon 20%. Da muss man sich wirklich mal Gedanken drüber machen, über diesen Überfluss. Und Überfluss war ja auch das, was die A mit uns gemacht hat. Sie ist übergeflossen. Solche Dinge halt. Also das sind so meine Art, damit umzugehen, und das Ganze setze ich dann grafisch um.
Das haben Sie auch auf dem Kanal Instagram. Also da kann man unter dem Titel Wortteil sich ansehen, wie Sie das grafisch und künstlerisch umgesetzt haben, diese Gedanken, von denen Sie da gerade gesprochen haben. Wie ist denn der Austausch mit anderen Kreativen im Ahrtal?
Also zunächst mal war es natürlich so, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich gegenseitig erzählt haben, was sie alles verloren haben, wie sie betroffen sind. Und es gab zum Beispiel einen Kollegen aus Dernau, dem ist das ganze Haus weggerissen. Der konnte gerade so sein Leben retten. Der ist über 60 und hat nichts mehr an Kunst, nichts mehr. Eine Kollegin von mir, die ist auch schon 80, die sitzt oder wohnt in Bodendorf, die hatte die Werke alle im Keller und macht jetzt mit der verschlammten Kunst eine Ausstellung im Frauenmuseum in Bonn beispielsweise. Und ansonsten es gibt natürlich Musiker, die haben schon Songs geschrieben über die Flut, und ein Freund von mir hat ein Buch veröffentlicht, was auch richtig durch die Decke geht. Es verschiedene Weise, aber ich denke mir, man braucht auch Zeit, um das, sagen wir mal, auf eine gute und vernünftige Weise zu verarbeiten.
Wir sprechen gleich weiter über Ihre Arbeit, über Ihr Verarbeiten. Vorher hören wir noch Musik von Ihnen, von Ihrem Projekt Menino, und was dahinter steckt. Darüber dann gleich mehr.
You got that same. Este planeta não é brinquedo. A pergunta é, quanto tempo ficará pra finalmente entender.
Innocent von Menino. Das ist Musik von meinem heutigen Gast, Stefan Maria Glöckner. Herr Glöckner, ich glaube, jeder wird jetzt sich gedacht haben, Mensch, diese Stimme klingt doch wie die von Sting. Und Sie haben ja auch ein anderes musikalisches Projekt, Ihre Band Synchronicity.
Synchronicity, genau. Synchronicity mit Sting am Anfang. Sting.
Und da spielen Sie die Musik von The Police und Sting. War das jetzt eigentlich ein natürlicher Prozess für Sie, dass Sie sagen, okay, ich klinge so, ich werde sowieso ständig darauf angesprochen, also spiele ich auch die Musik?
Ja, natürlich, also früher als Jugendlicher angefangen habe, Musik zu machen und viele sagten, du klingst ja ganz ähnlich wie Sting. Und da habe ich gedacht, na gut, das Repertoire von Sting und Police ist ja nicht das Schlechteste, das mache ich schon gerne. Aber ich schreibe natürlich selber und es ist immer so ein bisschen so ein Vabon-Spiel, ne? Also Covern in Anführungszeichen oder Tribute, das mache ich gerne, aber natürlich, wenn man selber eigene Songs schreibt, dann hat man ein anderes Ziel.
Also ist auch sowohl Fluch als auch Segen, so zu klingen
genau,
wie jemand anders.
Genau. Ja.
Was haben Sie denn außer der Stimme noch gemein mit Gordon Sumner, wie er ja eigentlich heißt?
Keine Ahnung. Ich meine, so persönlich kenne ich ihn jetzt nicht, aber ich denke mir, dass sein Engagement auch für den Regenwald, seine Art und Weise, sein Humanismus, das ist schon für mich auch vorbildlich.
Sie haben 1993 das Projekt Menino gegründet, das haben wir ja gerade gehört mit Innocent. Ursprünglich wirklich ein Hilfsprojekt, um Straßenkindern in Brasilien zu helfen. Was war der Auslöser?
Ich war ein halbes Jahr in Brasilien mit einem Freund, damals während dem Studium, und habe dort Leute kennengelernt, die in einer Favela gearbeitet haben in einem Straßenkinderprojekt und waren neugierig darauf, das mal zu erleben. Und die Berührung mit diesen Kindern, die war so intensiv, sinnlich intensiv, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht zurück nach Deutschland fahren und so tun, als hätte ich sowas nicht erlebt.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, das war dann so der übliche Prozess. Erstmal 20 Mark hier und 20 Mark davon von Kollegen, von Verwandten sammeln und nach Brasilien schicken. Und dann wurde das Ganze relativ schnell groß. Und irgendwann hatte ich die Idee, dass die Inspiration in der Musik, die ich dort erhalten habe, dass ich die nutzen kann, um eigene Songs zu schreiben, die quasi gewürzt sind mit diesem brasilianischen Flair. Und habe dann die Band Menino gegründet mit einem Kollegen, Winfried Schuld. Und wir haben dann relativ schnell auch daraus genau das gemacht, was dann daraus entstanden ist.
Also es ist sowohl Hilfsprojekt als auch Band. Und die Band, wir haben es ja gerade auch gehört mit Innocent, das ist so eine Mischung aus europäischem Pop, Jazz, vermischt mit brasilianischer Musik. Sie singen Portugiesisch. Wie sehr haben Sie sich mit der brasilianischen Kultur, mit der brasilianischen Musik auseinandergesetzt?
Automatisch sehr intensiv, weil ich in Brasilien auch mit Musikern zusammengearbeitet habe, sehr schnell. Bin aufgetreten dort, beim ersten Mal schon. Und diese Kultur hat mich völlig fasziniert. Es war einfach eine Erweiterung dieses Spektrums, was Harmonie, was Rhythmen angeht. Auch diese ganze kreative Musikgeschichte, die dort haben, durch den Bossa Nova, durch Samba und diese ganzen Afro-Rhythmen, das hat mich total fasziniert.
Mhm. Welche Rolle spielt denn diese Musik auch für die jungen Menschen, denen Sie da helfen?
Genauso viel wie den Alten. In Brasilien gibt es diesen Generationskonflikt in dem Sinne nicht, dass man sagt, alte Leute hören Volksmusik, junge Leute hören Hip-Hop beispielsweise, jetzt mal ganz extrem. Dort ist es so, dass dass die Menschen wirklich die ganze Bandbreite hören. Dort gibt es schlagerartige Musik, die aber sehr schön ist. Und es gibt auch sehr, sehr, ja, fast schon punkige Musik, die aber auch von älteren Leuten einfach so akzeptiert und gehört wird.
Weil Sie haben die jungen Menschen ja auch mit in die Band geholt und haben mit ihnen gemeinsam Musik gemacht und sind getourt.
Genau, das war ein Riesenprojekt, was wir damals mit einem großen Autohersteller unterstützt realisieren konnten. Wir haben in Brasilien quasi ehemalige Straßenkinder darauf vorbereitet, nach Deutschland zu kommen, um mit uns diese Tournee zu machen. Wir konnten dann auch in dem Werk proben. Und das war natürlich ein ganz, ganz intensives Erlebnis, besonders für diese Jugendlichen, die dann hier über 6 Wochen verbracht haben.
Das war ein außergewöhnliches Projekt, aber Menino ist ja nun etwas, was seit fast 30 Jahren wirklich kontinuierlich hilft. Wie sieht diese Hilfe in Brasilien aus, also in Maceió, im Nordosten
in
von Maceió, Brasilien?
Genau. Das ist die Hauptstadt eines der ärmsten Bundesländer von Brasilien. Und dort gibt es sehr viele Favelas und eine unfassbare Armut. Und wir haben, beziehungsweise nicht wir, sondern es gab bereits ein Projekt, was dort Leute vor Ort gegründet hatten. Und das fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, das möchten wir gerne unterstützen. Die haben nicht einfach Kinder von der Straße geholt und in ein Heim gesteckt, sondern die haben die Kinder begleitet. Wenn sie noch Familien hatten, mit den Familien, wenn sie keine Familien hatten, haben sie sie so organisiert, dass die Kinder quasi wieder eine Ausbildung bekamen und einen Weg finden konnten zurück ins Leben.
Also es ist ein beeindruckendes Projekt und zeigt auch, welche Kraft Musik hat, welche Möglichkeit Musik bietet, um Menschen zu helfen. Wenn man das jetzt parallel zieht zu dem, was da im Ahrtal passiert ist. Sie haben ja auch nach der Flutkatastrophe wieder Konzerte gegeben. Ziemlich schnell sogar. Wie haben Sie dabei Ihr Publikum wahrgenommen? Also wie dankbar waren die Menschen durch die Musik wieder, naja, ein Stück Normalität, wenn man das so nennen darf, oder ein Stückchen Kraft geschenkt zu bekommen?
Eigentlich war es für mich viel zu schnell, weil meine Kollegen waren nicht betroffen. Wir hatten durch Corona die Konzerte, wie beispielsweise das in der Nähe von Berlin, schon mal um ein Jahr verschieben müssen. Und als ich dorthin gefahren bin, im Prinzip eine Woche nach der Flut, das war für mich so ein intensives, so ein rührendes Erlebnis, auch wie das Publikum reagiert hat. Die haben dann nochmal Spenden gesammelt für uns und die haben uns gefeiert. Also es war großartig und gleichzeitig erschreckend. Es ist natürlich also so etwas, wenn die Menschen überhaupt nicht betroffen sind. Ja, ich bin zum Beispiel da in der Nähe von Berlin in Brandenburg auf die Bühne gegangen und habe gesagt, wenn ich Ihnen vor einer Woche gesagt hätte, ich komme aus dem Ahrtal, hätte von Ihnen kein Mensch gewusst, wo ich herkomme. Aber jetzt wissen es alle. Und das ist sowas, ja, das ist so eine Art von, in Anführungszeichen, Berühmtheit, die man natürlich nicht will. Aber sie hilft ja trotzdem.
Wie wichtig sind für Sie persönlich in dieser Zeit jetzt Kunst und Musik, um durchzuhalten?
Für mich waren Kunst und Musik schon immer im Leben sehr, sehr wichtig, um durchzuhalten, den Alltag geregelt zu kriegen. Entschuldigung. Und jetzt während der Pandemie und auch nach der Flut ist es natürlich ein großartiges, ja, Ding, um zu versinken, um sich in eine andere Welt sozusagen hineinzuträumen, hineinzuarbeiten, in diesen Flow zu kommen, diesen berühmten, der einen einfach so innerlich stärkt.
Aber nicht um zu vergessen.
Nee, nicht um zu vergessen. Im Gegenteil, das ist ja sogar eine gute Verarbeitung für mich von den Erlebnissen in Bildern, in Musik. Da bin ich auch noch nicht fertig mit. Also ich will auch im nächsten Jahr noch ein Soloalbum machen, wo mit Sicherheit ein großer Teil dieser Geschehnisse irgendwo verarbeitet sind.
Stefan Maria Glöckner ist Grafiker, freischaffender Künstler, Musiker und lebt im Ahrtal, das in diesem Sommer die verheerendste Flutkatastrophe seiner Geschichte erlebt hat. 3 Monate ist das her, Herr Glöckner. Wann, glauben Sie, wird in dem Hochwassergebiet wieder sowas wie Normalität einkehren? Und was ist eigentlich normal?
Ja, die zweite Frage ist die interessantere. Was ist eigentlich normal? Welcher Norm entsprechend? Ich denke, die richtige Normalität in einigen Jahren erst. Es gibt schon wieder so einen Hauch von, in Anführungszeichen, Normalität, also zumindest Leben. Also Menschen feiern wieder, Menschen trauen sich was. Gut, es gibt viele, die sagen, nee, da kann ich noch nicht teilnehmen. Aber es gibt doch wieder so eine Zuversicht.
Mhm. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was wie groß die Hilfsbereitschaft war in der Zeit nach der Flutkatastrophe, sogar bis heute noch. Also es sind ja immer noch freiwillige Helfer auch vor Ort. Aber umgekehrt, was ist das Schlimmste, würden Sie sagen, was diese Flut angerichtet hat?
Das Schlimmste ist, dass sehr viele Seelen getroffen worden sind. Also Menschen, die ihre halbe Familie verloren haben oder Menschen, die ihre Kinder verloren haben oder ihre Eltern quasi festgehalten haben an einem Baum und mussten sie loslassen, weil sie nicht mehr konnten. Solche Dinge sind natürlich richtig dramatisch. Und ich glaube auch, dass viele, die bei denen Privat und Unternehmen komplett zerstört ist, dass sie so ein bisschen die Lust verlieren, überhaupt nochmal anzufangen.
Wie sehen denn Ihre Pläne für die nächsten Wochen und Monate aus?
Ich werde von dort, wo wir jetzt leben, in der Eifel, also in Lonnig bei Ochtendung, erstmal weiter arbeiten, ganz normal meinen, in Anführungszeichen, Job machen und noch weiter Leute unterstützen, die Hilfe nötig haben. Und dann lassen wir, dass die Rückkehr ins Ahrtal auf uns zukommen, aber ohne Druck.
Sie haben es ja vorhin schon erzählt, also Sie haben das alte Mietshaus ausgeräumt, haben es verlassen. Alles, was Sie retten konnten, haben Sie in diese Ausweichwohnung in die Eifel geschafft. Also wollen Sie irgendwann zurückkehren?
Ich meine, ich bin ja gar nicht richtig weg. Ich habe ja noch das Atelier und das ist unversehrt. Auch da gibt es im Moment keinen Tourismus, aber da kann man ein bisschen Geduld haben. Wie gesagt, mein älterer Sohn wohnt dort, meine Schwester, meine Eltern. Also ich bin sowieso sehr, sehr häufig da. Insofern bin ich dem Ahrtal nach wie vor verbunden und bleibe auch. Dort wohnen werde ich sicherlich in einigen Jahren wieder. Wir haben es fest vor und müssen nur mal gucken, wie wir das machen und in welcher Form. Wichtig ist für uns jetzt auch, dass wir feststellen, man kommt mit viel, viel weniger aus.
Das hat sich verändert für Sie, dass Sie Absolut. Sich reduzieren.
Ich meine, ich war schon immer so ein bisschen der Meinung, wir haben alle viel zu viel und das brauchen wir doch nicht und das muss alles verwaltet und gepflegt werden. Aber jetzt, wo ich gezwungen wurde dazu, ist es eine Bestätigung. Und ich persönlich kann für mich nur sagen, ich versuche auf jeden Fall mit weniger klarzukommen, weil es viel glücklicher macht.
Also hat sich Ihr Blick auf Besitz verändert?
Mein persönlicher Blick auf Besitz hat sich jetzt nicht groß verändert, aber ich glaube, dass es vielen jetzt auch auffällt, was es bedeutet. Ja, man strebt nach immer mehr und merkt eigentlich, das erfüllt mich nicht. Aber was erfüllt mich denn? Ja, wenn die Leute plötzlich wieder auf der Straße zusammenkommen, wenn sie spontan irgendwas machen, und das ist bei der Flut ja automatisch passiert. Ja, plötzlich sieht man die ganze Nachbarschaft wieder und dann macht man spontan abends was zusammen. Das fand ich viel interessanter.
Also diese Lebensansicht hat sich, haben Sie das festgestellt, dass sich in Ihrem Umfeld diese Ansicht auch verändert hat? Also auch wenn es bei Ihnen vielleicht schon vorher angelegt war?
Unbedingt. Also ich finde schon, das hört man auch von den Menschen, dass sie sagen, ja Mensch, also jetzt merke ich doch mal wieder, was das ausmacht, wenn man persönlich miteinander zu tun hat, wenn man geholfen kriegt und wenn man anderen helfen kann. Ich fand ja auch interessant, dass unter den ganzen Helferinnen und Helfern viele Jugendliche waren, die unter Umständen zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl hatten, ich mache was Sinnvolles.
Was wünschen Sie sich denn, was gesellschaftlich, aber auch vielleicht politisch aus dieser Katastrophe an Lehren gezogen wird?
Also gesellschaftlich hoffe ich, dass wir uns wieder bewusst machen, worum es eigentlich geht. Ja, also Beziehungen statt Zeug, sage ich mal ganz platt. Und politisch muss sich natürlich dringend was verändern, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir kriegen es mit. Leute wie Heumer von Dietfurt haben bereits Ende der 70er Jahre vor dem gewarnt, was jetzt kommt. Niemand hat zugehört damals. Und jetzt wird es einfach eng für uns alle. Und ich hoffe, dass wir Menschen da die Kurve noch kriegen. Und das dabei hilft viel Kreativität, nicht nur in der Musik und der Kunst, sondern wirklich für alles.
Stefan Maria Glöckner war mein Gast heute Abend. Der Künstler und Musiker lebt im Ahrtal, in der sich in einer Nacht im Juli sehr, sehr viel verändert hat. Und darüber haben wir in dieser Tandem-Sendung gesprochen. Herr Glöckner, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Matthias Wunderlich verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.